Herzlich willkommen im Monat Juni. Juni, das klingt nach Sommer und Urlaub und Badesee, oder? Und deshalb habe ich am Ende der Folge auch einen richtig tollen Tipp für den Sommer für euch. Aber bevor wir dazu kommen, sollten wir mal besprechen, was letzte Woche so alles los war. Ihr hört den PTA Heute Podcast am 2. Juni 2025 und mein Name ist Benedikt Richter. Unsere Themen heute haben es natürlich wieder in sich. Erstmal sprechen wir über die neuen Regelungen zum Mutterschutz und darüber, welche Arzneimittel ZahnärztInnen verordnen dürfen. Außerdem machen wir uns einen kleinen Überblick über Produkte zur Rauchentwöhnung und zerlegen mal wieder einen neuen Social-Media-Trend, das Mouth-Taping. Ja, die Menschen kommen auf komische Ideen. Was keine komische Idee war, war heute den Podcast anzuhören. Also macht's euch gemütlich, es geht los. Eigentlich leben wir ja in einem sehr modernen Land. Aber bei manchen gesetzlichen Neuregelungen, da fragt man sich schon manchmal, warum denn erst jetzt? So empfinde ich übrigens beim Thema Mutterschutz. Seit gestern, dem 1. Juni 2025, tritt der gestaffelte Mutterschutz in Kraft. Das bedeutet, der Mutterschutz orientiert sich ab jetzt alleine an der Schwangerschaft der Frau und nicht an der Lebensfähigkeit des Kindes. Damit schützt die neue Regelung Mütter, die eine Fehlgeburt hatten, viel besser als bisher. Grundsätzlich gilt nach der Entbindung für Mütter eine 8-wöchige Schutzfrist, in der sie nicht arbeiten dürfen. Frauen, die ihr Kind vor der 24. Schwangerschaftswoche durch eine Fehlgeburt verloren haben, steht dieser Mutterschutz nach bisheriger Rechtslage nicht zu. Leistungen sind nur für Totgeburten vorgesehen, also Fehlgeburten, die nach der 24. Woche erfolgen oder wenn das Kind mindestens 500 Gramm wiegt. Betroffene mussten sich deshalb bisher von ihrem behandelnden Arzt krankschreiben lassen, wenn sie Zeit brauchten, um das Ereignis zu verarbeiten. Aber zum Glück ändert sich das jetzt. Die neue Staffelregelung bedeutet, je länger die Schwangerschaft gedauert hat, desto länger auch die Schutzfrist bei einer Fehlgeburt. So wird man künftig also ab der 13. Schwangerschaftswoche Anspruch auf bis zu 2 Wochen Mutterschutz haben, ab der 17. Schwangerschaftswoche Anspruch auf bis zu 6 Wochen Mutterschutz und ab der 20. Schwangerschaftswoche Anspruch auf bis zu 8 Wochen. Das Beschäftigungsverbot gilt aber nur, wenn sich die Betroffene nicht ausdrücklich zur Arbeitsleistung bereit erklärt. Während der Schutzfristen haben Frauen Anspruch auf Mutterschaftsleistungen, die Dauer der Leistung richtet sich nach der Schutzfrist. Ich sag ja, eine wirklich gute Neuregelung. Unsere neue Bundesregierung plant aber noch mehr in puncto Mutterschutz. Im Koalitionsvertrag kündigt sie an, einen Mutterschutz für Selbstständige, analog zu den Mutterschutzfristen für Beschäftigte, einzuführen. Dafür sollen zeitnah umlagefinanzierte und andere geeignete Finanzierungsmodelle geprüft werden. Zusammen mit der Versicherungswirtschaft sollen außerdem Konzepte für die Absicherung der betroffenen Betriebe erarbeitet werden. Auch eine Aufklärungskampagne zum Mutterschutz ist geplant. Wir machen heute übrigens auch noch ein bisschen Aufklärungskampagne, nämlich Aufklärung darüber, was ZahnärztInnen verordnen dürfen. Rezepte von ZahnärztInnen sind in der Apotheke schon immer ein bisschen besonders. Nicht nur, weil da häufig Gebrauch von der Freitextverordnung gemacht wird. Hier gelten nämlich ein paar andere Regeln als beim Rezept des Humanmediziners. Klassischerweise enthält so eine Verordnung Ibuprofen und ein Antibiotikum. Aber ZahnärztInnen dürfen noch mehr verordnen und tun das auch. Wir an der Apotheke müssen dann prüfen, ob das zulässig ist. Grundsätzlich darf ein Zahnarzt nur solche Medikamente verschreiben, die für die Behandlung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten nötig sind. Die Approbation als Zahnarzt berechtigt nur zur Verschreibung im Bereich der Zahnheilkunde und umfasst Analgetika, Antibiotika, Dentalpharmazeutika, Sedativa und Rachentherapeutika. Es gilt übrigens auch für den Eigenbedarf des Zahnarztes. Sildenafil mit Arztausweis? Fehlanzeige. Wird in der Apotheke festgestellt, dass eine zahnärztliche Verschreibung nicht durch die Approbation gedeckt ist, dann darf das Arzneimittel nicht abgegeben werden, denn dabei handelt es sich um eine ungültige Verschreibung im Sinne der Arzneimittelverschreibungsverordnung. Ich habe noch ein Beispiel. Die Pille. Kontrazeptiva dürfen von ZahnärztInnen nicht verordnet werden. Aber KardiologInnen oder OrthopädInnen dürfen wiederum RX-Arzneimittel auch außerhalb ihres Fachbereichs verschreiben. Auch für den Eigenbedarf. Den Unterschied macht das Studium der Humanmedizin. Gut, haben wir verstanden. Ich habe jetzt aber noch ein paar Sonderfälle, über die wir reden können. Zum Beispiel Antibiotika. Die werden von ZahnärztInnen oft prophylaktisch aufgeschrieben und sollen dann vor einem geplanten Eingriff eingenommen werden, um das Risiko für Infektionen zu reduzieren. Deshalb gibt es da auch manchmal so seltsame Dosierungen, wie so und so viele Stunden vor dem Eingriff eine Tablette einzunehmen. Bei Erwachsenen wird in der Regel zur Antibiotikaprophylaxe 2 Gramm Amoxicillin angewendet. Bei einer bestehenden Penicillinunverträglichkeit kann als zweite Wahl 600 Milligramm Clindamycin eingenommen werden. Im Einzelfall können alternativ auch Penicillin G oder orale Cephalosporine zum Einsatz kommen. Bei Kindern wird die Dosis nach dem Körpergewicht angepasst. Und das Antibiotikum wird dann 30 bis 60 Minuten vor dem zahnärztlichen Eingriff verabreicht. Danach ist keine weitere Einnahme erforderlich. Also 30 bis 60 Minuten, nicht ein paar Stunden. Und da wir gerade über die Klassiker der Zahnarztrezepte sprechen, dürfen natürlich auch die Analgetika nicht fehlen. ASS, also Acetylsalicylsäure, ist nicht geeignet, weil es COX-1 irreversibel hemmt und damit die Thrombozytenaggregation hemmt. Blutungen wären die Folge. Ibuprofen ist hier klar das Mittel der Wahl, obwohl man sagen muss, dass auch Ibuprofen die Thrombozytenaggregation und COX hemmt. Unterschied ist aber, dass die Hemmung nur vorübergehend und relativ kurz ist. Ein dauerhafter Einfluss auf die Blutungsneigung ist da nicht zu erwarten. Diclofenac wird in der Zahnmedizin zwar kaum eingesetzt, ist aber bei Schmerzen im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich grundsätzlich auch geeignet, kann also auch empfohlen werden, wenn eure PatientInnen bereits gute Erfahrungen mit Diclo gemacht haben und keine Kontraindikation dagegen spricht. Kontraindikation, gutes Thema. Bei älteren PatientInnen, die an Vorerkrankungen der Niere und des Herz-Kreislauf-Systems leiden, sollten nicht-steroidale Antiphlogistika wie Ibuprofen und Diclofenac nur zurückhaltend eingesetzt werden. Auch bei Betroffenen mit empfindlichem Magen- oder Darmgeschwüren in der Vorgeschichte sollten diese Art von Schmerzmittel vermieden werden. Nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung kann in solchen Fällen auch Metamizol verordnet werden. Die Substanz hat eine Zulassung zur Therapie von starken Schmerzen, wirkt aber wie Paracetamol nicht antiphlogistisch. Ich habe ja übrigens einen sehr, sehr tollen Zahnarzt, muss ich jetzt auch mal sagen an der Stelle. Da gehe ich auch mal ganz gern hin. Daher mal danke an alle guten ZahnärztInnen, muss man ja auch mal sagen, nachdem ich mich zu Beginn über die Freitextverordnung aufgeregt habe. Upsi. Wer Angst vor dem Zahnarzt hat, sollte unbedingt Nichtraucher sein, denn dann muss man da viel seltener hin. Rauchen verfärbt die Zähne, schädigt das Zahnfleisch. Alles Gründe, den Zahnarzt aufzusuchen. Und von allen anderen gesundheitlichen Schäden schweigen wir mal. Ihr merkt sicher, das war eine Überleitung zum nächsten Thema. In Deutschland rauchen ca. 20 bis 25% aller Erwachsenen. Hauptinhaltsstoff von Zigaretten ist Nikotin, ein Alkaloid aus der Tabakpflanze, welches bei regelmäßigem Konsum einen Gewöhnungseffekt mit psychischen und auch physischen Abhängigkeitssymptomen hervorruft. Neben Nikotin werden beim Rauchen auch zahlreiche krebsauslösende Teratogene sowie für das Herz-Kreislauf-System und die Atemwege schädigende Stoffe aufgenommen. Und wenn man das so hört, dann denkt man sich, hä, warum rauchen denn dann überhaupt Menschen? Das muss doch klar sein, dass das schädlich ist. Ja gut, das ist heute nicht unser Thema. Alkohol ist ja auch schädlich und wird dennoch konsumiert. Uns geht es heute um die Menschen, die mit dem Rauchen aufhören wollen, es aber nicht schaffen oder Unterstützung brauchen. Zum Beispiel Unterstützung aus der Apotheke. Regel Nummer 1 beim Rauchstopp. Der Ex-Rauchende muss es selbst wollen. Sonst können wir Pflaster und Kaugummis verkaufen, so viel wir wollen. Für starke Raucher oder solche, die bereits häufiger beim Versuch gescheitert sind, kann ein Tabakentwöhnungsprogramm oder eine psychologische Unterstützung sinnvoll sein. Und hier jetzt die guten Neuigkeiten. In diesem Rahmen werden zukünftig auch bestimmte Präparate von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Für die Auswahl eines geeigneten Präparates in der Selbstmedikation ist es wichtig zu erfragen, wie viele Zigaretten grundsätzlich geraucht werden. Leichte RaucherInnen konsumieren weniger als 20 Zigaretten pro Tag und starke RaucherInnen logischerweise mehr. Bei starken RaucherInnen ist die Gefahr einer Nikotinsucht deutlich größer, weshalb ein abruptes Absetzen ohne Beratung und Therapie sehr schwierig ist. Zu den typischen Entzugssymptomen gehören erhöhte Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen, Appetitsteigerung oder auch ein Fließschnupfen. Ja, also so easy ist der Rauchstopp manchmal gar nicht. Die AutorInnen der aktuellen S3-Leitlinie Rauchen und Tabakabhängigkeit, Screening, Diagnostik und Behandlung empfehlen Nikotin zur Entwöhnung, weil in zahlreichen Studien eine Wirksamkeit nachgewiesen wurde. Nikotin wird angewendet, um die Entzugserscheinung während einer Rauchentwöhnung zu minimieren und die Erfolgschancen zu erhöhen. bei einem Schlaganfall, einem Herzinfarkt in der nahen Vergangenheit, schweren Herzrhythmusstörungen, Herzinsuffizienz, Schilddrüsenüberfunktion, insulinabhängigem Diabetes mellitus sowie akuten Magen-Darm-Geschwüren kommt Nikotin nicht in Frage. Die Auswahl des Präparates richtet sich dann nach dem Bedarf des Rauchers und ist abhängig von der Menge der gerauchten Zigaretten. Im Allgemeinen sollte immer mit einer höheren Dosis gestartet werden, die dann langsam über einen Zeitraum von 12 Wochen reduziert wird. Bei gutem Ansprechen und einem weiterhin vorhandenen Rückfallrisiko kann die Behandlung auch darüber hinaus fortgeführt werden. Die Produkte sollten immer sicher gelagert werden, weil sie bei Kindern und Nichtrauchern Vergiftungserscheinungen verursachen können. Die Darreichungsformen sind da recht vielfältig mittlerweile. Es gibt da zum Beispiel Pflaster und so Nikotinpflaster sorgen für eine konstante Nikotinfreisetzung und helfen so, Entzugserscheinungen und dem Verlangen nach Zigaretten vorzubeugen. Die Pflaster gibt es in verschiedenen Stärken und die geben über einen gewissen Zeitraum eine bestimmte Menge Nikotin an den Körper ab. Hier gelten dann alle Sicherheitshinweise, die wir zu Wirkstoffpflastern grundsätzlich so mitgeben. Also Wärme meiden, Haut nicht rasieren und Pflaster zusammenkleben, wenn man sie entsorgt. Wer Pflaster anwendet, darf keine einzige Zigarette mehr anrühren. Es besteht nämlich die Gefahr der Überdosierung, wenn weiter geraucht wird. Nikotinpräparate zur Anwendung in der Mundhöhle, die zeichnen sich durch einen schnellen Wirkeintritt aus und geben den Rauchern mehr Kontrolle über die Dosierung. Mit einem Nikotinspray kann eine besonders schnelle Freisetzung innerhalb von 1 bis 2 Minuten erreicht werden. Die Produkte enthalten 1 Milligramm Nikotin pro Sprühstoß. Pro Anwendung werden 2 Sprühstöße empfohlen. Der Anbieter Nicorette hat übrigens auch eine App, in der die Häufigkeit der Anwendung über den Tag aufgezeichnet wird. Das kann man zur Verlaufskontrolle und zur Motivation im Rahmen der Rauchentwöhnung nutzen. Kaugummis und Lutschtabletten enthalten 2 oder 4 Milligramm Nikotin pro Stück und können nach vollständigem oder teilweisem Rauchstopp angewendet werden. Kaugummis werden 30 Minuten im Mund behalten und langsam mit mehreren Pausen gekaut. Für Gebissträger sind wahrscheinlich eher die Lutschtabletten oder die Nikotinsprays empfehlenswert. So eine kleine Sonderform ist der Nicorette Inhaler, der durch Ansaugen von Luft langsam Nikotin freisetzt. Die Inhalation kommt dem eigentlichen Rauchen sehr nahe, dauert aber im Schnitt zwischen 10 und 20 Minuten, weil pro Zug deutlich weniger Nikotin freigesetzt wird als beim Konsum einer Zigarette. Das ist also eine sehr lange Raucherpause. Eine Patrone reicht für 7 Anwendungen, leichte RaucherInnen sollten die ersten 12 Wochen täglich 3 bis 4 und starke RaucherInnen 4 bis 6 Patronen anwenden und ab Woche 13 schrittweise reduzieren. Zu Beginn ist kein abrupter Rauchstopp erforderlich, sollte aber so schnell wie möglich nachgeholt werden. Kaugummis, Lutschtabletten, Sprays und Inhalatoren dürfen unter Beachtung der maximalen Höchstdosis kombiniert werden. Und da hilft die Faustregel, pro Zigarette nimmt man durchschnittlich 1 bis 2 Milligramm Nikotin auf. Das ist so ein Richtwert, der bei der Orientierung der richtigen Stärke in der Ersatztherapie hilft. Bei schwerer Symptomatik und im Rahmen eines Tabakentwöhnprogramms können ÄrztInnen den partiellen Nikotinrezeptoragonisten Varenicline, Fertigarzneimittel Champix, verordnen. In der ersten Woche wird die Therapie langsam eingeschlichen, bis sie dann mit 1 Milligramm zweimal täglich über 12 Wochen fortgeführt wird. Zu Beginn darf weiterhin geraucht werden, aber ein Rauchstopp ist innerhalb der 2. Behandlungswoche zu empfehlen. Und auch das Antidepressivum Bupropion im Fertigarzneimittel Zyban hat eine Zulassung im Bereich der Raucherentwöhnung und hilft vor allem denen, die von der leicht antidepressiven Wirkung des Nikotins profitieren. Weil während der Rauchentwöhnung in wenigen Fällen depressive Nebenwirkungen auftreten oder sich bereits bestehende Probleme verschlechtern können, stellt Bupropion eine sinnvolle Therapiemöglichkeit dar. Außerdem kann hierdurch das allgemeine Verlangen reduziert werden. Auch muss hier ein Rauchstopp erst in der 2. Woche nach Therapiebeginn erfolgen. Die Startdosis beträgt 150 Milligramm einmal täglich und wird an Tag 7 auf 150 Milligramm zweimal täglich gesteigert. Präparate mit Bupropion sind allerdings auch weiterhin nicht erstattungsfähig zur Rauchentwöhnung. Der Social-Media-Trend dieser Woche, der kann übrigens auch beim Rauchstopp helfen. Schließlich klebt man sich ja den Mund zu, dann passt auch keine Zigarette mehr rein. Spaß beiseite, aber wir reden jetzt tatsächlich über Mouth-Taping. Dabei klebt man sich nachts den Mund mit Klebeband, einem Pflaster oder speziellen Tapes zu, um besser schlafen zu können. Denn das verhindert die Mundatmung, was angeblich zu einem erholsameren Schlaf und damit zu mehr Konzentration und Leistungsfähigkeit am Tage führen soll. Das erzwungene Atmen durch die Nase soll gegen die weit verbreitete obstruktive Schlafapnoe helfen. Bei dieser erschlafft vor allem in Rückenlage die Schlundmuskulatur, sodass der Zungengrund zurücksinkt und die Atemwege verengt. Das so entstandene Hindernis kann nicht nur Schnarchen verursachen, sondern auch nächtliche Atemaussetzer, die die Sauerstoffversorgung des Blutes verringern und den Betroffenen mitunter aufwachen lassen. Die Folgen sind Schlafmangel und daraus resultierend natürlich eine erhöhte Tagesschläfrigkeit. Zu den prominenten Empfehlern von Mouth-Taping gehören Gwyneth Paltrow oder Ivanka Trump. Kanadische Forscher warnen aber jetzt im Fachjournal PLOS ONE vor möglichen negativen Folgen des Mouth-Tapings. Das Team um den Hals-Nasen-Ohren-Mediziner Brian Rotenberg vom London Health Science Center in der Provinz Ontario hat 10 Studien mit insgesamt 213 Teilnehmenden ausgewertet und kommt zu folgendem Ergebnis. Das Zukleben des Mundes ist eine aktuelle Praxis, die oft von Berühmtheiten beworben wird, aber nicht unbedingt wissenschaftlich untermauert ist. Viele Menschen eignen sich nicht für Mouth-Taping und in manchen Fällen kann dies zu ernsthaften Gesundheitsgefahren führen. Oh, das Zukleben des Mundes ist gefährlich. Wer hätte das gedacht? Fairerweise muss man aber sagen, 2 der 10 analysierten Studien deuten darauf hin, dass das Zukleben des Mundes manchen Menschen mit einer leichten obstruktiven Schlafapnoe tatsächlich etwas helfen könnte. Aber, jetzt kommt das Aber, 4 der Untersuchungen zeigten Risiken, insbesondere dann, wenn die Nase verstopft sei, zum Beispiel bei chronischem Schnupfen, Heuschnupfen, Entzündung der Nasennebenhöhlen oder Problemen mit der Nasenscheidewand. Sei bei einer beeinträchtigten Nasenatmung dann auch der Mundweg versperrt, drohe ernsthafter Sauerstoffmangel. Als weitere Gefahr könne zurückströmender Mageninhalt den Rachenraum nicht durch den Mund verlassen und die Atemwege versperren. Insgesamt, so sagen die Experten, scheint das Social-Media-Phänomen des Mundzuklebens als Mittel gegen Mundatmung auf schwacher Evidenz zu basieren. Und sie befürchten außerdem negative Effekte, vor allem für solche Anwender, bei denen die Mundatmung die Folge einer behinderten Nasenatmung ist. Die Anzahl der Studien und ihrer Teilnehmer sei jedoch sehr klein und die Daten damit von geringer Qualität. Um die Auswirkungen des Mouth-Tapings abschließend beurteilen zu können, benötigten die Forschenden bessere Studien. Zum jetzigen Zeitpunkt rieten sie Menschen mit schlafbezogenen Atmungsstörungen von dieser Praxis ab. Auch dem Partner den Mund zuzukleben, wenn er schnarcht, ist also nicht empfehlenswert. Ich habe euch ja noch den Sommertipp versprochen. Der funktioniert übrigens auch, wenn euch der schnarchende Bettnachbar wach hält und ihr früher wach seid und die Zeit gut nutzen wollt. Der DRV-Rezeptursommer ist wieder da. Ab heute werden im Wochenrhythmus 6 Online-Vorträge zu verschiedenen Rezepturthemen angeboten. Neben dem Rechnen in der Rezeptur und der korrekten Taxation, was mich besonders interessiert, geht es um die Verarbeitung von Salbengrundlagen, Suspensionen, homogenes Mischen sowie die Auswirkung von Temperaturen auf Zubereitungen. Der Rezeptursommer 2025 ist mit insgesamt 6 Fortbildungspunkten akkreditiert. Ganze 6. Nicht schlecht, ne? Jede Woche wird ein neuer Vortrag freigeschaltet, ihr könnt euch die Videos also jede Woche anschauen. Oder ihr wartet und schaut dann gleich mehrere hintereinander. Wiederholtes Ansehen ist natürlich ebenfalls möglich. Eure Teilnahme am Rezeptursommer 2025 kostet regulär 148 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Abonnenten bzw. Clubmitglieder der DAZ und PTA heute zahlen nur 128 Euro. Weitere Informationen zu den Vortragenden, den Inhalten und zur Buchungsmöglichkeit erhaltet ihr in der DAV-Akademie. Da muss ich auch demnächst hin, weil ich meine Pflichtschulung machen muss. So, habe ich jetzt zu viel versprochen? Ich finde, es ist ein toller Tipp für den Sommer. Und noch ein Tipp, nächste Woche gibt es eine neue Folge vom PTA-Heute-Podcast. Aber aufpassen, aufgrund des Feiertages erst am Dienstag. Ich wünsche euch jetzt eine zauberhafte und entspannte Woche und sage danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder hier am Dienstag. Bis dahin, gehabt euch wohl.